mal wieder eingeschaltet habt zur 58. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Die gewohnte Viererrunde ist wieder mit dabei und das heißt, der Jan sitzt in München.
Hallo aus dem regnerischen München.
Der Tim in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Und ich sitze genau wie der Moritz auch im gerade regnerischen Köln, aber es hat eben auch schon mal geschneit.
Ja, guten Abend. Also ich hatte eigentlich den ganzen Tag Schneesturm. Ich bin froh, jetzt hier wieder im schönen regnerischen Köln zu sein.
Du bist etwas weiter nördlich unterwegs.
Ja.
Ja. Also, Rhein.
Keine 30 Kilometer Rhein aufwärts.
Welche Rheinseite?
Linke Rheinseite.
Ah ja.
Aber ich habe auch beide bedient dieses Wochenende.
Ja. Sehr löblich.
Die Stimmung, sie kocht schon.
Ja. Was leider dazu geführt hat, dass ich das Spiel nicht sehen konnte oder kaum. Aber naja.
Wir haben dafür umso besser aufgepasst.
Dafür das erste Mal seit September meine Großeltern wieder gesehen. Das ist schon mal schön.
Ja, das kann man, glaube ich, irgendwie dann doch verteidigen, ja, durchaus. Alles klar. Machen wir noch einen kleinen Werbeblock, bevor es losgeht.
Ja, gerne. Ich würde mich wie häufig gerne nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer wenden. Erstmal vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Wir wollen auch weiterhin darauf hinweisen, dass ihr uns immer gerne schreiben könnt. Das geht per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de. Wir versuchen dann auch immer so schnell wie möglich darauf einzugehen und zu antworten. Unsere Homepage ist übrigens www.fortuna-podcast.de. Wenn ihr keine Lust habt, im Podcatcher oder bei Spotify zu hören, könnt ihr auch da immer unsere Folgen drüber beziehen zum Download. Und unser Twitter-Handle ist @ausexil. Da sind wir auch drüber zu erreichen. Wir freuen uns auch wie immer über Bewertungen. Das hilft uns, das motiviert uns. Und schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß bei der nächsten Folge.
Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt, auch wenn jetzt vielleicht gerade nicht die Zeit ist, wo man die Leute so richtig irgendwie in diesen Zauber der Fortuna irgendwie mit reinziehen kann, wo es jetzt nicht mehr um wirklich viel geht und keine Zuschauer im Stadion sind und so weiter. Aber ja, vielleicht könnt ihr ja doch den einen oder anderen, der Fortuna schon verfallen ist, noch mal irgendwie darauf hinweisen. Ja, und dann würde ich jetzt auch nochmal gerne darauf hinweisen, dass die das noch nicht gemacht haben, sich gerne auch noch unsere Folge 57 anhören können, also die letzte Folge, die wir aufgenommen haben vor einer Woche, die halt so ein bisschen allgemeiner ist und vor allen Dingen auf die Saison 21/22 und ja, so generell vielleicht auch ein bisschen auf den Transfersommer vorausschaut, auf das, was jetzt zu tun ist, den Kader so ein bisschen durchanalysiert. Und durchaus auch mit der Frage spielt, was die Fortuna denn für einen neuen Trainer brauchen könnte für den Fall, dass Uwe Rösler nächste Saison nicht mehr Trainer ist, wovon man ja ziemlich wahrscheinlich wohl ausgehen muss. Und ja, an dieser Stelle würde ich dann vielleicht auch nochmal spoilern. Am Ende habe ich da, glaube ich, zwei oder drei Namen genannt, die ich sehr, sehr interessant finde. Da ist jetzt, glaube ich, mittlerweile, während ich mich dann nochmal ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, noch einer dazugekommen. Falls ich es schaffe, werde ich da jetzt am Ende der Sendung noch was zu sagen. Wenn nicht, dann auf jeden Fall nächste Woche. Müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, wie gut wir hier durchkommen. Aber ja, auf jeden Fall wäre da jetzt noch, glaube ich, jemand dabei, der im Augenblick vielleicht sogar der Frontrunner für mich wäre. Also auf jeden Fall, ja, jemand, den ich da ganz stark im Auge hätte. Sehr interessanter Name. Und
dieser Suspense. Wir wissen es auch noch
nicht. Vielleicht am Ende der Folge, wenn nicht, dann halt nächste Woche. Die anderen drei wissen noch nicht, wer es ist.
Ich habe schon ein bisschen Angst. Es gibt ja diese Geschichte, dass Giovanna Elber mal Scout für die Bayern in Brasilien war und dann halt entlassen worden ist, weil er halt irgendwie keine guten Namen genannt hat. Und als Name, wen hat er denn empfohlen, war halt ein damals schon gehypter und sogar mir bekannter Neymar. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass du mit Jürgen Klopp um die Ecke kommst oder sowas. Also, von dem habe ich gesehen. Ich glaube, der ist was.
Ja. Ja. Wir bleiben gespannt und schauen mal vielleicht jetzt mal auf das, was am Wochenende wichtig war.
War es wichtig, ist die Frage.
Ja, genau. Nächste Frage.
Es ist passiert, aber die Bewertung, wie wichtig es war, naja, vielleicht müssen wir sagen, dass es wichtig war, weil wir sind jetzt auch Teil dieses Medienzirkuses und wir müssen die Leute bei der Stange halten und sagen, boah, ey, 7 Punkte, da ist noch alles bei. Schalten Sie jetzt ein bei der besten zweiten Liga aller Zeiten.
Ja, ich glaube, die Wichtigkeit kann man ja vielleicht irgendwie so ein bisschen anhand von zwei Personalien ablesen, die bei dem Spiel nicht mit dabei waren. Und das ist zum einen Alfredo Morales und zum anderen Kenan Karaman. Bei Alfredo Morales ist ja der Fall, dass der Verein ihm erstmal freigegeben hat, weil er sich im Augenblick in aussichtsreichen Verhandlungen mit einem Verein in der Major League Soccer beschäftigt. Ich glaube, das ist ein Verein aus New York. Ich habe jetzt aber vergessen, welcher es ist. Auf jeden Fall sieht es da wohl ganz danach aus, dass sich der Vertrag entgegen den Meldungen, die die RP, glaube ich, im Januar herausgegeben hatte, dass sich der Vertrag nicht um ein Jahr verlängert hat aufgrund von Mindesteinsätzen, sondern dass der Vertrag weiterhin ausläuft. Und es geht jetzt, glaube ich, darum, dass Morales noch innerhalb der Saison wechselt. In ziemlich genau 2 Wochen, also am 17. April, glaube ich, beginnt die Saison der Major League Soccer. Und wahrscheinlich wäre es irgendwie auch ganz gut, wenn er vorher nochmal auch schon mal zur Mannschaft stoßen könnte. Man kann also davon ausgehen, dass sich da jetzt in den nächsten Tagen was tun wird. Also es geht ja wohl wirklich auch nur noch um irgendwelche Details. Wir können alle davon ausgehen, dass wir Alfredo Morales das letzte Mal im Trikot der Fortuna gesehen haben. Und man sieht vielleicht an der Personalie auch daran, dass die Fortuna eben diesen Wechsel nicht verbauen will und verbauen wird. Dass man einen ja doch relativ wichtigen Kaderspieler meint, verschmerzen zu können für den Rest der Spiele.
Wir haben ja auch in dieser Sonderfolge darüber geredet, wie voll der Kader ist und dass wir ja auch eigentlich der Meinung waren, man sollte eigentlich einen der defensiven Mittelfeldler austauschen und so. Vielleicht, ja, sah man das ähnlich, dass man da einen Kaderplatz schaffen möchte für jemanden Neuen. Und zu dieser Vertragsverlängerung, die Nachricht war ja nur, dass wenn Alfredo Morales noch ein paar Spiele macht, ist er automatisch weiter. Er hat dann aber, da sind wir nicht so richtig drauf eingegangen, aber ja auch eigentlich häufig nur noch auf der Bank gesessen. Dann ist so ein bisschen die Frage, wie lange lief denn das schon? Und vielleicht hat man da ja sogar schon auch vorher die Signale gehabt und dann gesagt, gut, wir verbauen dir das nicht, dafür kriegen wir aber 500.000 für dich.
Ja, also ich glaube, da kannst du eine Null wegstreichen.
Ich glaube auch.
Das ist, glaube ich, das sollte wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, dass der Vertrag jetzt am Ende der Saison ausläuft, das sollte eher so die Summe sein,
ja, aber die du man unterschätzt sich da
irgendwie einstellen die. Könnte.
Es wäre ja ganz gewieft gewesen, zu sagen, so, wir könnten den jetzt noch 3-mal spielen lassen, dann wäre der vertraglich an uns gebunden mit einem Erstliga-Vertrag, da müsst ihr den erstmal rauskaufen, das wird richtig teuer. Also machen wir euch das Angebot, wir lassen den jetzt auf der Bank schmoren, dafür kriegt ihr den für nur 500.000.
Ja, das basiert jetzt aber auf gar, das ist nur reine Spekulation, ne?
Absolut, zu 100%.
Da ist gar keine Informationsgrundlage für da.
Nee, aber also die Informationsgrundlage ist, es gab die Nachricht, dass er noch mehr Spiele machen muss und dann verlängert wird. Dann hat er diese Spiele nicht mehr gemacht. Das ist
also ich der glaube, Rest,
da kann man hervorragende davon Verschwörungen drauf aufbauen.
Also ich glaube, es ist eher so, dass man wahrscheinlich unglaublich dankbar dafür sein sollte, dass man halt nicht ein weiteres Jahr halt diesen Vor-Corona-Vertrag halt für einen Spieler zahlt, der halt kein Stammspieler ist. Und ich glaube, allein deswegen ist es wahrscheinlich ein absoluter Glücksfall, dass das jetzt passiert, eben weil Morales halt kein klarer Stammspieler nächstes Jahr, glaube ich, in einer Mannschaft, die oben mitspielt, ist. Und er will halt unbedingt in den USA spielen, weil er sich halt für die Nationalmannschaft empfehlen will, um da bei der WM dabei zu sein im nächsten Jahr. Und ich glaube, so hat das Ganze dann irgendwie auch nur Gewinner. Und ja, ich glaube einfach, dass man allein mit dem Gehalt, das man da einsparen wird, einfach sehr, sehr gut fährt bei der Fortuna, weil man wird jemanden von der gleichen Klasse in diesem Sommer, wo sich der Transfermarkt so unglaublich verändern wird, für weniger Geld halt bekommen können.
Verabschieden werden wir in dann in einer der nächsten Folgen, wenn es soweit ist.
Aber noch eine kurze Anmerkung ja. und ein Anknüpfen an die letzte Folge, weil du hast eben gesagt, defensiver Mittelfeldspieler, aber genau da hatten wir ja eingehakt. Es ist sehr zentrale Mittelfeldposition, die da einen bisschen Überhang hatte. Und das Interessante ist, neben Adam Boczek war der Morales noch so der eine der wenigen, wo wir gedacht haben, der kann diese defensive Mittelfeldposition auch spielen. Jetzt müssen wir, glaube ich, sagen, dass es dringend noch jemand geholt werden muss für diese DM-Position. Das war beim letzten Mal noch nicht ganz so dringlich. Es war wünschenswert, aber...
Ja, genau. Es war einer der Spieler, auf die wir gekommen sind, oder?
Genau, und jetzt, jetzt sind halt eben die Mittel frei, um da halt jemanden zu holen, ja. der halt Boczek klar halt diese, ne, klar in seine richtige Rolle halt irgendwie verweisen kann. Ne? Ja. Dass er irgendwie halt, dass er halt einspringt, wenn es sein muss, dass er immer mal wieder da ist und ein bisschen ordnet und ein bisschen grätscht und so, aber halt, ja, dass er halt eben nicht der klare Stammspieler ist, ja, der auf halt der einfach 6, auch, ja. ja, genau, der halt einfach nicht mehr sein kann.
Gut. Ich glaube, zu Kenan Karaman müssen wir da viel zu sagen, außer dass alles nicht so überraschend ist, wenn man durch die Gegend fährt für sehr wichtige Spiele der Nationalmannschaft durch Europa und irgendwie, wie viele Spieler der türkischen Nationalmannschaft waren letztlich? 16 hatten Echt? Sich infiziert. Ja, eine riesige, und die Italiener hatten jetzt auch eine sehr große Zahl genannt. Und bei Kenan Karaman ist ja auch noch so der Fall, dass der ja auch noch lungenerkrankt war vor ja. anderthalb Jahren. Wir drücken ihm da die Daumen, dass er gut durch die Erkrankung kommt und seine Familie. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, mehr müssen wir da jetzt auch nicht zu sagen. Das ist eine relativ eindeutige Sache, dass das alles relativ bescheiden ist.
Das Einzige, was ich euch nochmal fragen wollte, ich habe da heute noch nicht so viel zu gelesen. Wann wird er denn wieder mit der Mannschaft trainieren dürfen? Also er ist dann unter der Woche zurückgekommen und von da an laufen dann 2 Wochen Quarantänezeit, ja, oder?
Die Rheinische Post sagt, dass er bis zum 15. April in Quarantäne sein muss, aufgrund der Auflagen des Gesundheitsamtes. Und vermutlich ist dann der 16. April der Tag, wo er, wenn er halt fit ist und körperlich dazu in der Lage ist, wieder ins Training einsteigen kann. Das heißt, für Karlsruhe und dann für das Spiel gegen den VfL Osnabrück am 18. April wird er vermutlich Ausfall.
Ja. Besteht ja auch irgendwie keine Notwendigkeit, der, weiß ich nicht, irgendjemanden dann da auch wieder super früh reinzuwerfen.
Nein.
Nee, von daher denke ich, man wird dann einfach ganz normal, wenn die Quarantäne abgelaufen ist, dann testen und dann halt irgendwie langsam wieder reinführen.
In seine letzten Wochen bei der Fortuna.
Genau. Ja, ganz langsam wieder reinführen. Das Spiel gegen Darmstadt, jetzt hat er auf jeden Fall auch einen relativ gemächlichen Beginn. Aber bevor wir da damit anfangen, erstmal dann der Blick auf die Aufstellung. Auch da gab es ja, glaube ich, ja auch relativ wenig Überraschungen. Mal wieder ja. Kuba so ein bisschen als der als der zentrale Spieler, an dem sich alles so ein bisschen aufgehangen hat. Also Rösler hat mal wieder das 4-2-3-1 gewählt, das jetzt gegen Bochum ja zumindest schematisch irgendwie ganz gut funktioniert hat. Eine große Überraschung gab es dann doch, nämlich dass Luca Kreins mal reinrotiert ist für Kevin Danso.
Begründet mit der mit einer Pause für Danso, die nicht allzu lange war, 25 Minuten Spielzeit. Und darf ich aber mal trotzdem mal zu diesem 4-2-3-1 und dazu eine Frage stellen. Findet ihr die Begründung, es hat gegen Bochum eigentlich ganz gut funktioniert, nicht auch ein bisschen underwhelming? Weil jetzt mal ganz blöd gesagt, Darmstadt ist nicht Bochum. Das heißt, wenn du gegen Darmstadt spielst, ist das Argument, es hat bei dem letzten Gegner gut funktioniert, vielleicht alleine nicht total erfüllend, oder?
Ja, aber das ist doch schon mal viel, viel mehr, als man jetzt irgendwie eigentlich hätte erwarten können. Also mein Anspruch ist ja halt eigentlich seit 10 Spielen, dass man sich halt vielleicht mal von diesem flachen 4-4-2 irgendwie ein bisschen weiterentwickelt. Und alleine, dass da jetzt halt nicht wieder sofort halt irgendwie drauf zurückverfallen wurde, habe ich erstmal als positiv angesehen, weil irgendwie, dass da jetzt nochmal was ganz anderes irgendwie passieren würde, da habe ich längst mit abgeschlossen.
Hättest du anders angefangen, Jan?
Nee, gar nicht mal, aber es ist mir bei dieser dann danach bei der Pressekonferenz schon halt aufgefallen. Ich kann den Gedanken ja auch so ein bisschen nachvollziehen, von wegen, es hat schon mal gut geklappt, aber es hat halt gegen einen anderen Gegner gut geklappt. Ne? Eine richtige ausreichende und befriedigende Erklärung für so eine Ausrichtung ist es nicht. Ich kann es verstehen und ich bin ja auch jetzt nicht total dagegen, dass man dieses 4-4-2, das wir jetzt hinlänglich kennen, auch mal ein bisschen aus probiert und halt vielleicht auch die Gelegenheit dadurch nutzt, Piotrowski Spielzeit zu geben auf einer ihm noch ungewohnten Position, aber zumindest spielt er halt. Aber wenn wir dann auf den weiteren Spielverlauf kommen und halt sich überlegt, wer, wie muss man dann aufstellen, dann hat man quasi eben, weil man auf den Außenpositionen so dünn aufgestellt ist, keine andere Möglichkeit fast als Kovnatski auf Außen zu ziehen. Und auch da kann man in der Pressekonferenz sagen, ja, Kovnatski hat da auch schon mal befriedigend aufgespielt. Aber man hat ja dann nach der Umstellung, um jetzt nicht mega weit vorgreifen zu wollen, schon gesehen, dass Kovnatski auf Außen, gerade auf Rechtsaußen, bis zu dieser Umstellung überhaupt nicht funktioniert hat. Deswegen bin ich so ein bisschen, ich finde es halt einfach so ein bisschen unbefriedigend einfach, ohne zu sagen zu wollen, dass ich das jetzt anders gemacht hätte. Aber vielleicht erwarte ich da jetzt auch irgendwie zu viel. Ich glaube, das ist schon okay als Erklärung, aber so ein bisschen es hat mal gut funktioniert, ist halt gegen einen anderen Gegner, der anders spielt, der besser ist, ist für mich irgendwie keine total geile Erklärung, aber ist auch egal. Ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie ewig drauf aufhängen. Ist vielleicht auch nicht, ist alles nicht überraschend, dass halt da nichts mehr passiert, was einem jetzt die Schuhe auszieht, so.
Ja, also für mich war der Tag schon gelaufen, als der Sky-Reporter dann geliefert hat und gesagt hat, die einen wollen unbedingt nochmal in den Aufstiegskampf eingreifen, aber naja, das ist ja auch Ambition des Vereins nach wie vor. Und ja, daran habe ich während des Spiels immer wieder denken müssen an den Satz. Und insgesamt nein, mit so einer Leistung nein. brauchen wir heute bitte, außer in diesem Zitat, dieses Wort nicht mehr verwenden.
Ja, ich glaube auch, dass das halt eher einfach so das Narrativ vom Sky Reporter halt war, das er gewählt hat, um halt diesem Spiel halt noch irgendeine Bedeutung irgendwie zu geben, weil
Ja.
es ja eigentlich für beide Vereine um absolut nichts mehr geht. Und das hat er dann halt so ein bisschen forciert, ne?
Ja, man merkt vielleicht auch, dass das Spiel an sich auch auf uns hier abstrahlt, weil so richtig mit Enthusiasmus gehen wir in das Segment nicht rein. Kann man ja
Nein,
selbstkritisch sagen, aber
also
es, ja.
wir hatten ja für die ersten 20 Minuten auch nicht so wirklich viel zu besprechen. Also Fortuna kam nicht richtig in das Spiel rein, war immer zu weit weg. Das Interessanteste war noch, dass man Uwe Rösler dann tatsächlich gehört hat, dass er gefordert hat, mehr Körperlichkeit zu zeigen. Und ansonsten können wir auch von mir aus schon fast beim 1:0 einsteigen.
Aber meine Frage, die ich das Spiel jetzt nicht gesehen habe, wäre dann jetzt an euch, warum hat denn das dann nicht so gut geklappt wie gegen Bochum? Weil Darmstadt einfach sich jetzt mehr aufs Verteidigen konzentriert als Bochum und deswegen die Taktik so nicht funktioniert? Oder warum hat es nicht so funktioniert? Wenn er sagt, wir wollten das so machen, weil das hat ja schon
Ja.
mal funktioniert, wo ist dann das Problem gewesen?
Ja, also Darmstadt hat auf jeden Fall nicht so viele Räume angeboten
Ja.
wie Bochum und hat tatsächlich auch den Ball nicht so dumm verdattelt zum Teil. Das hat dann ja auch Rösler gesagt, indem halt die Pressing-Situationen, die halt mit Piotrowski ausgelöst werden sollten, überhaupt nicht gezogen haben, weil Darmstadt immer einen relativ entspannten Weg gefunden hat. Die haben ihre Außenspieler, ihre Außenverteidiger so ein bisschen vorgezogen. Also sie haben dann nicht beim Spielaufbau nicht mit einem flachen 4-4-4er-Kette aufgebaut, gut, sondern halt schon noch ein bisschen vorgezogen. Und das hat irgendwie der Fortuna und dem Pressingspiel so ein bisschen die Luft rausgenommen. Gleichzeitig muss man aber auch da sagen, wenn man das macht, also mit relativ hochstehenden Außenverteidigern spielt, wie Darmstadt, ergibt das ja theoretisch Möglichkeiten, nämlich auf den Außen. Und da hat es halt überhaupt nicht geklappt. Also man muss dann in den Ballgewinnsituationen kommen, die Fortuna nicht kreiert hat, weil man eben nicht stark genug draufgegangen ist. Es war alles so ein bisschen passiv. Und man hat die Ballgewinne halt nicht gehabt, um dann in Umschaltsituationen zu kommen. Und die Außen waren dann halt, wenn es mal was ging, auch ziemlich, ziemlich schwach. Das war auf rechts, Kovnatski und Zimmermann haben überhaupt nicht miteinander stattgefunden. Auf links war das schon mal ein bisschen besser. Peterson und Kutris waren ein bisschen präsenter, aber auch da, es gab immer wieder die gleiche Situation. Kutris spielt den Ball die Linie lang, Peterson kann sich nicht drehen und dann geht es alles wieder zurück. Das hat man halt mehrfach gesehen. Es war immer das Gleiche. Und aus dem Mittelfeld gab es gar keinen Spielaufbau. Das Einzige, was halt so ein bisschen wie Spielaufbau hätte aussehen können, waren halt Bälle lang, die Linie lang oder halt Ballverlagerungen, die halt überhaupt nicht geklappt haben, weil die Pässe sonst wo gelandet sind.
Ja, ich finde auch, also das, was vor allen Dingen gefehlt hat, da war Fortuna nicht die einzige Mannschaft von den beiden, aber auf jeden Fall nochmal die schwächere war einfach Intensität. Es war einfach überhaupt keine Intensität da im Spiel. Es ist halt wirklich einfach nur so ein bisschen so vor sich hingetröpfelt irgendwie das Spiel. Darmstadt war da irgendwie ein bisschen besser, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen intensiver, aber auch wirklich ja nur so in Maßen irgendwie beteiligt. Und ja, die Fortuna hat es dann ja schon irgendwie ein, zwei Mal geschafft, so Peterson in so Sprintduelle irgendwie zu bekommen. Und da dachte ich irgendwie im ersten Moment noch so, oh, das könnte auf jeden Fall irgendwie eine Waffe sein. Hoffentlich versucht man das mal irgendwie weiter, aber das ist dann auch eigentlich relativ schnell versandet. Es wurde dann so ein bisschen besser, fand ich, nachdem sich dann Sobotka, das war dann irgendwie auch schon kurz vor dem 0-1, sich dann halt im Aufbau so ein bisschen in dieser sonstigen Botzek-Rolle halt irgendwie zwischen die Innenverteidiger hat zurückfallen lassen, also da so ein bisschen abgekippt ist. Fand ich ganz spannend, dass es Sobotka gemacht hat. Aber ja, quasi in diese guten Einsätze hinein fiel dann ja eigentlich dann auch das 1-0. Der, gerade über so eine Aufbausituation entsteht nämlich dann halt irgendwie auch die Ecke. Und ja, da habe ich dann jetzt auch mal eine Frage an euch. bei dieser Ausführung dieser Eckenvariante, wie viel davon ist Glück und wie viel ist einstudiert? Also sowohl bei diesem beim Ausführen der Ecke selber, als auch dann beim Durchlassen von Piotrowski, der da, glaube ich, den Ball eigentlich schon mit der Hacke spielen will. Dann ist es, glaube ich, Sobotka, der den Ball eigentlich voll treffen will beim Kopfball, ihn nicht voll trifft. Und dann kriegt halt auch Kreins noch irgendwie so seinen Kopf dazwischen. Also das da irgendwie, ja, es war irgendwie so eine Mischung zwischen sehr raffiniert und irgendwie extrem trottelig. Aber es hat ja auf jeden Fall zum Erfolg geführt.
Du hast nur ein Detail vergessen. Also bevor die haben sich dann ja da auf die Ausführenden, die beiden. Kutris lief ja schon raus und ist dann nochmal zurückgegangen, um das dann nochmal zu machen. Ich finde, das war noch so ein Element, das hat noch ein gewisses Extra gegeben für diese ganze Sache, weil ich glaube nämlich,
aber das war geplant, oder? Also da
weiß ich nicht.
Da würde ich halt denken, dass man da vielleicht so ein bisschen versucht hat, irgendwie so einen Raum irgendwie zu öffnen oder halt so für Verwirrung halt irgendwie beim ja in der Deckungsformation zu sorgen, oder? Gerade weil man es halt zweimal macht, also ich dachte in dem Augenblick und irgendwie auch gerade, weil das dann ja irgendwie auch so gut funktionierte.
Ja, also ich glaube, da war sehr viel Zufall dabei.
Ja, ich glaube, an dieser Situation, vielleicht, ich glaube das nämlich nicht, und der Rest war halt genauso, wie du es beschrieben hast, eher Glück als irgendwie. Ich glaube, es hätte einfach, der Ablauf war schon ungefähr so, wie man das gedacht hat, dass es idealerweise funktioniert, nur die Durchführung war halt eine andere. Idealerweise kommt da Piotrowski ran und verlängert den irgendwie und dann kann da einer im Rückraum den Ball besser spielen, aber das so wie es gegangen ist, war das nicht gedacht, aber es hat dann genauso funktioniert, wie es gedacht war, wenn man das versteht, was ich sage.
Ja, also ich glaube, natürlich kann man da die Darmstädter irgendwie ein bisschen verwirren mit diesem ganzen Hin und Her, aber auch nur, wenn man unter der Woche im Eckentraining Verwirrungsresistenz mit der eigenen Mannschaft trainiert hat. Ansonsten verwirrt man sich selbst da ein bisschen. Also es war kompletter Zufall, dieses Tor. Ja.
Und gleichzeitig war es halt auch klar, dass halt, wenn ein Tor fällt, muss es ein Standard sein. Irgendwas anderes hätte ich mir da jetzt nicht denken können, weil die Fortuna bis dahin, es gab einmal eine Situation direkt am Anfang mit Peterson, aber ansonsten war das halt völlig harmlos, sowohl durch die Mitte, da war gar nichts, als auch über die Außen. Wie Lou das schon sagt, ich hätte auch gedacht, auf den Außen, der Sky-Kommentator hat es auch dann genannt, da könnte vielleicht was gehen, eben aufgrund der Anlage, da wie Darmstadt gespielt hat, aber es war nichts.
Trotz allem, das war so nicht geplant, aber Kreins ab und zu mal köpfen zu lassen, das hat man ja über das Spiel hinweg gesehen, ist schon auch eine Waffe so. Der hat auch die meisten Torabschlüsse von Fortuna in diesem Spiel gehabt. Und insgesamt hat er mir nicht nur hinten, sondern auch mit seinen Offensivkopfbällen gefallen. Und dann nehme ich, klammer ich den jetzt sogar eher aus, weil es so zufällig war.
Ja, auf jeden Fall kommt danach dann irgendwie so eine Phase, so eigentlich fast bis zum 1:1, wo ich auch deutlich gemerkt habe, dass ich mir da so ein bisschen versucht habe, auch einzureden, dass das jetzt wieder so ein Spiel aus dieser Dezember-Anfang-Januar-Periode wird. Also auch weil weiterhin irgendwie auch so keine wirkliche Intensität irgendwie ins Spiel kam, irgendwie gar nicht so richtig viel passiert ist, man irgendwie auch nicht das Gefühl hatte, dass die Darmstädter jetzt das 0:1 irgendwie besonders aufgestachelt hätte oder dass die Fortuna da jetzt irgendwie stark auf das 2:0 gehen würde. Also ich habe mich da so ein bisschen an diese vergangene Periode irgendwie erinnert gefühlt und dachte so, oh, vielleicht schafft die Fortuna es jetzt wieder irgendwie so ein Spiel so zu Tode irgendwie zu kontrollieren und dann am Ende irgendwie nochmal einen zu machen. Aber
also kontrolliert fand ich es nicht. Überhaupt nicht. Also da waren doch noch, man hatte den Dursun ganz gut unter Kontrolle, was, glaube ich, Darmstadt einfach schon mal relativ schwächt. Aber also da war ein Ballverlust auch von Kreins, wo dann tatsächlich der hinter Dursun spielende Melem abzieht. Also da waren schon auch Unkonzentriertheiten dabei. Also ich würde das sagen, das war nicht nah an zu Tode kontrolliert.
Nee, also ich meine, solche Unsicherheiten gab es ja in dieser Periode auch, aber trotzdem, dass man halt, man hatte, glaube ich, in diesen ganzen Phasen halt immer das Gefühl, so die Fortuna könnte theoretisch irgendwie noch einen Zahn zulegen, wenn sie will, aber sie hat halt immer 1:0 geführt und irgendwie hat das immer gereicht, um am Ende diese Spiele zu gewinnen. Es war halt irgendwie immer eng und man war nie besser als der Gegner, aber man hat das irgendwie immer geschafft. Und weil ich fand es auch gerade so richtig symptomatisch daran, also ich habe mir auf jeden Fall dann irgendwann aufgeschrieben, dass so Botka die komplette Kontrolle hat. Also so in dieser, gerade so in der Phase zwischen der 15. Minute und dem Ausgleich, fand ich, hat Sobotka unglaublich stark gespielt. So hat wirklich ständig die Bälle gefordert, hat die gut verteilt, hat defensiv wirklich, ist er jedes Mal wirklich perfekt gestanden. Also ich war wirklich richtig, richtig beeindruckt von seiner Leistung in dieser Phase. So da konnte ich halt wirklich kaum die Augen von ihm nehmen.
Es passt halt dazu. Es passt halt einfach irgendwie zu den Leistungen der letzten Wochen, weil in diesen ganzen Spielen war Marcel Sobotka immer ein auffälliger Faktor. Immerhin ein Lichtblick. Kann man ja
was vielleicht natürlich beobachten. Traurig war in dieser Phase, ist dann, dass André Hoffmann verletzt raus musste, der ja anscheinend sich schon beim Aufwärmen verletzt hatte, so wurde es später kommuniziert in der Pressekonferenz. Wisst ihr, ob da heute noch irgendwie was Neues zu der Verletzung gesagt wurde oder man irgendwo was lesen konnte? Weil hoffen wir mal, dass das nicht zu lange dauert. Also ich meine, klar, man wünscht jedem Spieler, dass er schnell wieder kommt. Und man könnte jetzt auch argumentieren, dass man es auf der Position bei dem Kader noch verschmerzen kann. Aber habt ihr irgendwas noch gehört?
Nee, also ich habe nichts mehr gehört. Nee.
Das heißt aber auch nichts. Ich fand es interessant. Ich hätte halt tatsächlich gedacht, dass Rösler dann Clara bringt und nicht dann so. Es ist natürlich schon, danach hat man gesehen, warum er es gemacht hat. Es geht halt darum, die Spiele zu gewinnen. Und man hat danach gesehen, dass halt Kevin Danso einfach ein wirklich famoser Zweitliga-Verteidiger ist, wo man sagen kann, dass Clara das hoffentlich wird oder halt das Potenzial dazu hat, aber es vielleicht eben noch nicht so ist. Trotzdem nachdem was wir letzte Woche besprochen hatten, dass man vielleicht mal irgendwie Lücken sucht, wo man den noch gebundenen jüngeren Spielern halt Einsatzzeiten sucht, ohne jetzt die arrivierten und verdienten Spieler dieser Saison vor den Kopf zu stoßen und da irgendwelche unnötigen Probleme hervorzurufen, hätte ich das jetzt schon gedacht. Vor allem, weil es auf die rechte Seite war. Also Danso hat ja immer eigentlich links gespielt, hätte man auch argumentieren können.
Ja, und da hätte ich jetzt mal eine leicht ketzerische Frage an euch. Haben vielleicht jetzt für die verbleibenden Spiele Uwe Rösler und die Fortuna gar nicht mehr dieselbe Agenda?
Das glaube ich nicht.
Nicht, dass ich jetzt dem Trainer vorwerfen will, dass der Spiele für die Fortuna gewinnt.
Aber ich meine, da haben wir ja auch so ein bisschen drüber schon diskutiert letzte Woche, oder?
Also letztendlich, ich weiß nicht, ob es vor oder nach dem Spiel war, ich glaube in der Pressekonferenz vor dem Spiel hat ja auch Uwe Rösler nochmal betont, dass man über Ostern lange beisammen gesessen hätte und die momentane Situation besprochen hätte. Und beisammen heißt nicht nur er mit der Mannschaft, sondern auch alle anderen Verantwortlichen. Und ich gehe davon aus, dass da Einigkeit besteht, wie man jetzt weiter vorgeht.
Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es kein Selbstzweck ist, hier Spiele zu gewinnen, sondern dass jeder Platz in dieser Fernsehtabelle halt einen Millionenunterschied machen kann. Das wäre doch sehr eigenwillig. Man kann natürlich sagen, mit Clara, man glaubt an ihn und man gewinnt dieses Spiel auch mit ihm. Aber die Danso-Entscheidung ist halt die ganz klare, ich will mit den besten Spielern hier weitermachen. Entscheidung. So. Und das ist auch, glaube ich, in Ordnung. Ich hätte es nur halt mir anders gewünscht, aber das ist halt vielleicht als Fan hat man auch gewisse Hoffnung in diese Spieler und sieht eben die nächste Saison und dann die Hoffnung, dass man diese Spieler entwickelt, diese jungen Leute, dass die hier länger bleiben werden, weil sie länger Vertrag haben als andere, die gehen. Und die rationalere Entscheidung ist es vielleicht dann auch einfach dann so zu bringen und deshalb ist es halt auch nicht total schlimm.
Ja, ich würde dem auf jeden Fall auch zustimmen. Ich bin absolut dafür, dass man halt versucht, noch so viele Spiele wie möglich halt zu gewinnen. Man kann gerne dann irgendwie in den letzten ein, zwei Spielen oder so vielleicht gucken, dass man da irgendwie noch dem einen oder anderen Spieler Einsatzzeit gibt. Aber ich glaube auch, dass das eigentlich die absolut richtige Entscheidung gewesen ist. Ja, Stichwort richtige Entscheidung. Könnt ihr mir erklären, was genau in Fortunas Hintermannschaft für Entscheidungen getroffen werden, was da los ist, dass man es halt nicht schafft mit einer so unglaublichen Überzahl? Ich glaube, die Viererkette steht intakt und drei weitere Spieler sind noch vor dem Passspieler, der dann halt auf Dursin durchsteckt. Warum schafft man es halt nicht, diesen Pass zu verteidigen?
Vielleicht lag die Krux darin, dass so viele da waren und alle gedacht haben, der andere wird schon richten. Weil es ist ja, schon so, also, weil du hast schon vollkommen recht und alle reden über diese Elfmeterentscheidung, dazu kommen wir auch gleich. Aber dieser Pass auf Dursun, das ist ja jetzt kein Hexenwerk, das ist ein offensichtlicher Pass. Der darf niemals gespielt werden. Und das muss verhindert sein. Und das hat man halt nicht geschafft und hat halt zugeguckt, wie sich da den Ball hin und her schieben.
Ja, also ich weiß nicht genau, was da passiert, aber ich würde da vor allen Dingen mal hinterfragen, was da eigentlich Luca Kreins macht. Also wie schon angesprochen, die Viererkette steht wirklich exakt auf einer Linie, die Räume stimmen, die Abstände stimmen. Das einzige Problem ist, in dem Augenblick, der vorvorletzte Pass gespielt wird, ist Luca Kreins der rechte Innenverteidiger und Kevin Danso der linke. Und dann rückt, also man kann da wirklich das Bild anhalten, es passt alles perfekt, jeder hat seinen Raum und dann rückt halt genau als der vorvorletzte Pass gespielt wird, rückt halt Kreins quasi vor, wieder auf seine linke Linksverteidigerposition, die aber auch dann so nicht verlassen kann, weil da halt eben noch jemand steht. Und dann sind wirklich während der vorvorletzte Pass gespielt wird und dann während der letzte Pass auf Dursun gespielt wird, stehen da halt wirklich dann drei Fortunen quasi und decken den gleichen Raum ab und es ist einfach niemand mehr bei Dursun. Das ist unglaublich. Der hat einfach in diesem Riesenpulk von 7 Abwehrspielern der Fortuna hat der zu allen Seiten 3 Meter Platz und ja, natürlich geht dann der Pass genau dahin. Also es ist wirklich unverständlich, wie sowas passieren kann. Und ja, ich glaube, beim 1:1 dann, bei der Elfmeterentscheidung meine ich, da haben wir, glaube ich, auch alle vielleicht so ein bisschen eine verschiedene Meinung, ob das jetzt wirklich einer gewesen ist oder nicht. Also auf jeden Fall ging ja bei uns im Chat ging da die Meinungen auseinander. Auf jeden Fall, glaube ich, kann man aber sicher sagen, dass Dursun das auch einfach relativ geschickt macht.
Ja.
Naja, also ich finde, ich bin da, ich kann mir vorstellen, warum man den gibt und ich kann mir auch Gründe überlegen, warum man den nicht zurückgenommen hat, weil Dursun macht halt das, was er machen muss. Er gibt den Ball noch so ein. Er hat ja überhaupt kein Interesse daran, den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen, sondern sein Hauptinteresse liegt daran, den Ball weg von Kastenmeier zu legen, dass Kastenmeier nicht den Ball spielen kann. Und das macht er clever. Mit rechts spielt er den Ball weg, dann lässt er sich natürlich schon ein bisschen in Kastenmeier reinfallen und Kastenmeier nimmt ihn dann berührt er ihn und dann ist es halt eine Elfmeterentscheidung. Und da kann eine Elfmeterentscheidung sein und ich glaube, es ist auch eine richtige Entscheidung. Was ich mir denke, hat Kastenmeier andere Optionen in dem Moment? Also es wird dann ja auch gesagt, ja, Kastenmeier verhält sich hier ungeschickt, aber auch da bin ich mir halt nicht so sicher, weil ich habe auch wenn es in der Wiederholung sieht man halt, dass Kastenmeier schon diese Möglichkeit hat, an diesen Ball zu kommen und quasi dann Ball zu spielen, aber Dursun ist dann genau im letzten Moment halt da und spitzelt den Ball dann halt quasi Kastenmeier weg und verunmöglicht dann quasi diese Ballspielsituation. Also ich finde, er hätte auch eine passivere Haltung von Kastenmeier da auch merkwürdig gefunden.
Ja, es ist halt geschickt gemacht von Dursun. Er kriegt genau das, was er haben will. Und man kann auf jeden Fall auch sagen, dass der Pass so gar nicht kommen darf. Ansonsten wird es halt brandgefährlich und brandgefährlich heißt halt auch brandgefährlich, dass ein Elfmeter draus resultieren kann, was dann leider passiert. Und wie gesagt, ein paar Minuten vorher hat Kreinz ja schon mal den Ball direkt vor dem Strafraum vertändelt. Bombensicher war der nicht. Das stimmt schon. Habe ich eben noch anders gesehen, aber wenn ich nochmal drüber nachdenke, da waren schon ein paar Wackler drin. Dass das aber, was Lou eben angesprochen hat vor dem Tor, jetzt so eine Konfusion da in der Hintermannschaft war, ja, stellt sich die Frage, wie oft diese Innenverteidigung schon so zusammengespielt hat. Und ja, Dursun ist halt einfach schon ein schlauer Spieler.
Ja, richtig schade, dass dann Kastenmeier letztendlich dann auch nicht an den Elfmeter kommt. Also der war wirklich, der war halt gut geschossen, aber der war wirklich richtig nah dran. Mhm. Ja, hätte man ihm, glaube ich, auch echt mal wieder gegönnt, gerade nachdem er da ja auch so ein bisschen unglücklich aussah in der Situation davor. Aber gut, dann stand es halt irgendwie 1-1 und ja, letztendlich ging die Partie dann, glaube ich, auch ziemlich leistungsgerecht mit dem Ergebnis auch in die Pause. Und ja, man hatte irgendwie das Gefühl auch, dass da, glaube ich, keine der Mannschaften besonders unzufrieden mit war. Und eigentlich ging es dann ja auch genau so aus der Pause wieder raus, hatte ich das Gefühl. Also da wurden jetzt keine großartigen neuen Ansätze gewählt, da war nicht mehr Intensität dran. Bei mir war dann kurz ein bisschen mehr Intensität dabei, weil dann ja doch irgendwie einmal bei der Fortuna was Gutes geklappt hat. Da, glaube ich, in der 48. Minute wird da im Gegenpressing in ziemlich aussichtsreicher Position, so im letzten Spieldrittel der Ball gewonnen. Kuba hat dann da wirklich in richtig guter Position den Ball und verdaddelt den unfassbarerweise, wirklich ohne, dass da auch nur in irgendeiner Art und Weise Gegnerdruck irgendwie dabei gewesen wäre. Ja, ist so eine Situation, die dann natürlich am Ende in keinen Spielhighlights irgendwie auftaucht, aber trotzdem eigentlich eine riesen Gelegenheit.
Ja, und ich würde da halt aber ein anderes Wort wählen, denn unfassbar fand ich das nicht. Das war irgendwie logisch, ja. Weil Piotrowski halt ein Passspiel hat, das zu solchen Situationen führt. Klar läuft der halt viel und das ist auch gut, dass er sich da reinhängt und so weiter und so fort. Aber der ist halt, ich habe letztes Mal schon gesagt, einfach limitiert. Und gerade beim Passspiel sieht man das immer wieder. Der spielt Pässe in den Rücken, hat ein schlechtes Timing, was das angeht. Und hier auch. Du hast vollkommen recht. Er macht es erst gut. Er dreht sich sogar nochmal in den Spieler rein. Und dann ist halt rechts die komplette Seite frei. Und dann spielt er halt den Innen- oder Außenverteidiger von Darmstadt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, den Ball direkt in den Fuß. Und nicht seinen Mitspieler entspannt in den Laufweg. Also, es passte halt leider, oder es passt leider zu dem, was man von ihm bisher so ein bisschen gesehen hat.
Wie war denn so generell einer der Punkte, wo ich mir halt irgendwie denke, ja, es wird jetzt immer gesagt, so, ja, bei Piotrowski, da muss man irgendwie noch warten, wie der sich entwickelt und so. Ich kann das nicht sehen, weil gerade Passspiel, ich meine, der ist 23, Aber selbst wenn er 19 wäre, ein Passspiel wird da nicht mehr irgendwie viel besser, vor allen Dingen halt kein unbedrängtes Passspiel. Ne? Also vielleicht kann man dann irgendwie noch in gewissen Situationen irgendwie besser werden, aber halt einfach eine generelle Technik im Passspiel zu haben, das wird nicht mehr besser. So. Und das.
Also ich glaube, es gibt einen Punkt.
Bei mir für extreme Fragezeichen, ob der wirklich die Zukunft halt auf dieser Position sein kann.
Ja, ich sehe das ein bisschen so, aber es gibt ein Ding. Also das Passspiel ist halt auch von einer gewissen Selbstsicherheit geprägt. Wenn du die Technik auch nicht hast, aber wenn du daran glaubst, dass der Pass, dass du das kannst, dann hilft dir das schon mal. Und gerade diese Kleinigkeiten, ich glaube, Selbstbewusstsein, dass man sich gut fühlt, das hat Auswirkungen gerade auf solche Dinge. Und da wissen wir halt nicht, wie es bei ihm gerade aussieht. Ja, wie er sich fühlt, ob er das Selbstbewusstsein hat, das Standing vielleicht auch, um da den Kopf frei zu haben. Das würde ich noch mit hineingeben als eine Möglichkeit, wo er sich dann halt entwickeln kann. Prinzipiell kann man sagen, ja, es gibt auch einfach technische Unzulänglichkeiten, die man bei ihm auch anderswo etwas feststellen kann. Da würde ich die Sorgen teilen, aber komplett ist es noch nicht so, weil er muss halt vielleicht auch einfach ein bisschen ein gute Erfahrungen sammeln, da muss mal was klappen und vielleicht hilft das ihm dann schon ein bisschen.
Was genau war denn die ihm zugeschriebene Rolle? Rösler hat das ja in der PK gesagt, dass er dann auslösen sollte, um das Pressing auszulösen und so. Aber war der dann im Prinzip da also eine Anspielstation als Zehner oder so und sollte dann auf die Außen spielen? War das so ein Plan oder konnte man das nicht erkennen, weil es zu wenig Offensivfußball gab?
Das konnte man nicht erkennen.
Das ist aber eine sehr gute Frage, die du stellst, weil also im Anlaufen soll er vorne tatsächlich beim Pressing mitmachen. Er hat dann auch Situationen, wo er ganz hinten mit ausputzt. Also er läuft halt einfach unglaublich viel. Mhm. Wahrscheinlich in dem Wissen, dass es auch schon vorher vereinbart ist, in der so und so vielen Minute nehme ich dich dann runter und renne, als wenn es keinen Morgen gibt. Insgesamt fand ich, hat man den an sehr vielen Stellen auf dem Platz gesehen. Also er war sehr viel unterwegs. Aber das Passspiel ist ja in den letzten Wochen auch öfters mal so gewesen, dass wie ihr es gerade gesagt habt, und da gebe ich dem Lou recht, da habe ich auch meine Bedenken, dass das einfach die 1A-Lösung für die nächste Saison ist.
Ja, ja, was du beschreibst, ist ja auch Teil des Problems. Man kann natürlich sagen, oh, der läuft viel, ja, aber dann fehlt er auch in Räumen, wo er eigentlich sein muss, qua Position. Also man hat das, was Moritz jetzt anfragt, hat man nicht gesehen, weil aus dem Mittelfeld einfach keine Pässe auf ihn kamen. Also wenn halt Offensivpässe, dann immer die Linie lang, dafür braucht man ihn nicht. Aber man kann halt auch so sagen, ja gut, das ist dann vielleicht nicht seine Schuld, dass die Pässe nicht auf ihn kamen, weil er nicht geführt worden ist, aber er war halt vielleicht dann auch einfach, das kann ich jetzt so nicht genau sagen, aber es ist ein Gefühl, dass er halt dann vielleicht einfach dann nicht auf den Positionen war, wo er hätte sinnvollerweise sein müssen, um dann halt in der Offensivaktion vorne den Ball zu bekommen, um dann zu Teil einer Seitenverlagerung zu sein oder doch auf Ruven Hennings, der ja mitgespielt hat, man mag es kaum glauben, da den einzugehen. Aber ja, das mag halt dieser überambitioniert. Es kann halt sein, dass es sein Auftrag ist, dass er halt viel laufen soll und halt überall sein muss, aber es kann halt auch eine Übermotivation sein und Teil eines größeren Offensivproblems.
Mhm. Ja, ich kann mir also aber schon vorstellen, dass der Plan halt auch wirklich gar nicht geschlossen ist, halt irgendwie, dass man halt Piotrowski in so einer 10er-8er-Position überhaupt irgendwie anspielen will, ne? Dass er sich dann halt quasi dreht und dann irgendwie halt den Pass halt in die Tiefe spielt, eben genau, weil Grösler ja, glaube ich, auch weiß oder erkannt hat, dass das eben einfach nicht seine Stärke ist. So, der wird halt keinen Steckpass mehr spielen, so und dafür glaube ich, ja, ich glaube, es geht wirklich in seiner Rolle vor allen Dingen darum, dass er halt diese Pressing-Situation irgendwie auslöst. Und da fand ich eigentlich auch sehr, sehr spannend zu sehen, dass eigentlich immer, wenn er das halt sehr, sehr weit vorne gemacht hat, also wenn Fortuna wirklich mal vorne gepresst hat, dass das eigentlich auch oft funktioniert hat. So, also Darmstadt, die waren nicht so unglaublich stark, sich da rauszuspielen. So, wenn Fortuna wirklich mal im Block dann rausgepresst hat, und da war vor allen Dingen Piotrowski immer der, der dann eigentlich auch in diese Situation halt gekommen ist, da hat man die Bälle gewinnen können. Aber meistens hat man das eben nicht gemacht, sondern man hat schon eher auf ein tiefes Mittelfeldpressing gesetzt. Auch eins, das halt irgendwie ja gar nicht so besonders aggressiv war, sondern halt irgendwie eher begleitet hat. So, man hat einfach dann die Spieler, die Darmstädter, so 40 Meter vor dem eigenen Tor halt irgendwie aufgenommen und dann so ein bisschen in Richtung der Außenlinien halt irgendwie begleitet, aber auch nicht viel mehr. Und das fand ich auch wirklich ein bisschen schade, muss ich sagen. Gerade weil das halt eben in den paar Ausnahmen immer so gut funktioniert hat.
Das müsste man nochmal, das hatte ich einen anderen Eindruck, aber ich will dir jetzt auch nicht komplett widersprechen. Müssen wir nochmal reingucken. Weil ich erinnere mich nicht da also an solche vielen, aber es gab halt, wie du sagst, auch nicht die vielen Situationen, weil die halt relativ weit hinten gestanden haben.
Ja, das war halt zwei oder dreimal oder so.
Ja, das hat man dann auch nur noch bis zur 55. Minute sich angeguckt. Dann gab es den Doppelwechsel, Boczek und Piotrowski raus, Klaus und Pripp rein. Und von da an hat man dann im glorreichen, ruhmreichen 4-4-2 wirklich gesehen, dass sich was verändert und die Fortuna auf einmal mehr Anspielmöglichkeiten hat, etwas besser im Spiel war, was nicht heißt, dass die Fortuna auf einmal sehr gut war, aber es war besser als vorher. Auch wenn man in der 60. Minute dachte, war es die 60. Ja. Dass man beim FC Barcelona spielt und hinten sich herauskombinieren kann, wie das vielleicht nur Pep Guardiola-Mannschaften können, kann man nicht. Das kann man sagen. Es gibt dann einen eklatanten Fehlpass von Zimmermann, einen gefährlichen Abschluss, den Kastenmeier wirklich sehr gut hält. Und dann macht Zimmermann im Nachgang seinen Fehler gut, indem er nochmal schön weggrätscht. Und aus diesem Fehler entsteht dann eine Offensivsituation, ich glaube, nicht direkt zum Tor führt, aber man ist auf jeden Fall ein bisschen hinten raus und eher in der Darmstädter Hälfte. Und dann kommt es zum 2-1. Aber möchten wir noch was darüber was sagen?
Aber der Konter vorher, das ist noch eine andere Chance gewesen.
Ja. Ja, auch irgendwie einer der vielen Konter, wo irgendwie dann letztendlich über, ja, oft dann irgendwie so Boczka oder vorher halt auch Piotrowski einfach nicht den perfekten Pass irgendwie gespielt haben. Ich glaube, da bei dem Konter ist es dann so Boczka.
Nee. Kufnatski hat den Ball und Hennings findet Hennings nicht.
Oh Mann, das habe ich nicht.
Das wieder alle die gleiche richtig. Frisur, Leute.
Ja, genau. Das ist
echt ich ein Problem. Auch erklärt. Ja. Das ist echt ein Problem, ja.
Aber zumindest hat man dann plötzlich gesehen, wo man Hennings finden könnte auf dem Spielfeld. Das war nämlich ja, wie eben Jan schon mal angedeutet hat, vorher nicht der Fall. Am Ende der ersten Halbzeit hätte ich gerne eine Statistik gehabt. Ich habe jetzt leider nur die Statistik gefunden über beide Hälften von den Ballkontakten von Ruben Hennings. Und durch diese Umstellung nach der 55. Minute wurde er plötzlich wieder mehr gesucht und auch fast gefunden. Wobei das Tor dann halt Kownacki macht mit einem Distanzschuss, wo im Prinzip Darmstadt umschalten möchte, aber Kutris gut dazwischen geht und man Darmstadt so ein bisschen im Rausrücken quasi erwischt. Und ja, auch Kownacki natürlich viel Platz gelassen wird, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber man muss jetzt sagen, diese Umstellung führt halt dazu, dass Kownacki dann nicht mehr auf außen verhungert ist, wie er das in den Minuten bis zur 55. Minute, sondern dass er da halt auch über die Außen mehr passiert ist. Also mit Klaus, das hat man schon gemerkt. Und Kownacki hat dann halt, wie gesagt, viel Zeit, macht es aber auch sehr gut. Und ich finde, Leonardo Kutris, wir haben ihn jetzt immer gelobt und man muss ihn wieder loben. Also es hat auf seiner Seite mit Pettersson vielleicht ein bisschen besser geklappt bis zur 55. Minute als auf der rechten Seite, aber überragend war das, was da passiert ist, auch nicht. Und dafür war er trotzdem wieder sehr aktiv, hat 3 Torschussvorlagen kreiert. Das muss man erstmal schaffen bei fast keinen Torschüssen, die Fortuna hingekriegt hat. Und hat auch hier die Vorlage auf Kownacki gegeben mit einem guten Einsatz. Er hat sofort gemerkt, dass Darmstadt da irgendwie nicht gut aufgestellt war. Der Spieler ein bisschen unsauberen Pass gespielt hat und der Empfänger auch schlecht stand. Da hat er mit seiner Dynamik und seiner Geschwindigkeit einiges rausgeholt. Ja, man kann ihn, wie gesagt, jedem Spieltag loben, weil er mittlerweile einer der absoluten Leistungsträger ist.
Ja, volle Zustimmung auf jeden Fall auch von meiner Stelle. Und ja, man sieht in der Szene auf jeden Fall auch, was bei der Fortuna eigentlich möglich wäre, wenn man es halt häufiger schaffen würde, mal Spieler wie David Kownacki hier jetzt mal exemplarisch in diese Abschlusssituation zu bringen. Ne? Also das passiert ja einfach viel, viel zu wenig. Man hat so starke Stürmer mit einem Hennings, mit Kownacki, mit Karaman. Die haben ihre Stärken halt vor allen Dingen im Torabschluss. Und es passiert einfach überhaupt nicht, dass die mal mit vernünftigen Pässen irgendwie aus dem Halbraum oder aus dem Zehnerraum halt irgendwie mal gefüttert werden. Es kommt halt einfach nicht vor. Und wenn es dann aber doch mal vorkommt, so, ja, dann sind sie ja eben auch in der Lage, aus so einer, ich meine, die Position ist natürlich relativ zentral, aber das ist schon auch kein einfacher Schuss, den Kownacki da nimmt. Das macht er auch einfach richtig, richtig gut. Hat mich irgendwie auch fast ein bisschen geärgert. Also gerade als ich dann irgendwie auch dann, wo ich mir dachte, so Mann, so ja, endlich mal. Wenn man dann sieht, dass halt Kownacki, der für seine Verhältnisse noch relativ wenig ausgefallen ist diese Saison, gerade mal 4 Saisontore erzielt hat, das ist einfach viel, viel zu wenig für einen Spieler seiner Klasse. Das kann nicht wahr sein.
Ja, was aber ja auch an der Ladehemmung liegt, die da dann zeitweise bei Sandhausen und Bochum in den Partien waren, wo dann doch aus guten Abschlusssituationen halt auch einfach nichts passiert ist. Also es ist nicht nur die Schuld von Mittelfeldspielern, die Kownacki nicht in die Abschlusssituation bringen, oder?
Ja, also so, aber schon insgesamt, also jetzt nicht nur an den Mittelfeldspielern, sondern einfach daran, dass einfach die Mannschaft generell gar keine offensive Strategie halt hat, wie man halt irgendwie nach vorne kommen will und wie man halt außer ein bisschen Flanken schlagen auf 3 Spieler, die alle keine Spieler sind, die jetzt als besondere Stärke haben, irgendwie Flanken zu verwerten.
Halt in den vorletzten beiden Spielen, wo es halt gefühlt 40-0 Torschüsse in 2 Spielen gab und 0-3 Tore.
Das ist aber auch extreme Geschichtsklitterung. Also,
ja, das stimmt doch nicht. Was heißt denn Geschichtsklitterung?
Ja, und vor allem sind halt 2 Spiele gegen Sandhausen, war das auch nur eine Halbzeit gegen eine Mannschaft, wo halt irgendwie die etatmäßigen Innenverteidiger alle gefehlt haben, die ansonsten noch ziemlich viel personelle Probleme irgendwie hatten in dem Spiel so und auch gegen Bochum. Also das ist jetzt auch nicht so, als hätte man die irgendwie komplett an die Wand gespielt, sondern man hat halt irgendwie 3 oder 4 Mal halt irgendwie ganz gute Chancen da irgendwie ja schon sich irgendwie auch erspielen können. Das war jetzt irgendwie einmal gut, so, aber das sind halt eben auch nicht mehr als 1,5 Spiele. So, das kann man doch jetzt irgendwie nicht so überbewerten.
Ja, also das Spiel war ja mit dem 2-1 auch dann weit entfernt davon entschieden zu sein. Danach musste Kastenmeier noch einmal gegen einen Distanzschuss halten von Schnellhardt und eine riesen Kopfballchance, wo Kastenmeier, also von Dursun, wo Kastenmeier den Ball nicht festhalten kann, führt eigentlich, würde ich sagen, zur wichtigsten Ballaktion von Ruben Hennings in dem gesamten Spiel.
Oh ja, ja.
Wo er den Ball aus dem eigenen 5-Meter-Raum klärt. Und ansonsten wäre das auch kein Sieg geworden. Und auch in der Nachspielzeit brennt es dann nochmal im Strafraum. Und Kastenmeier kriegt den Ball erst im zweiten Nachfassen. Also insgesamt hat man das alles andere als locker dann nach Hause geschaukelt. Kastenmeier würde ich halt auch sagen, wenn er nicht immer sattelfest saß, hat auch an dem Sonntag vielleicht das Spiel noch über die Runden gebracht. Und gerade dieses Verhalten nach dem 2-1, wo man halt sagt, okay, jetzt ist Darmstadt hier das zweite Mal hinten und man bringt das keineswegs irgendwie auch nur ansatzweise souverän über die Zeit, zeigt mir halt einfach, dass sich jeder Blick auf eine Tabelle nach diesem Spiel verbietet. Und da ist jetzt die Frage, was macht man noch mit der Restsaison?
Ja, weitermachen.
Immer weiter.
Ich habe auf jeden Fall auch deutlich gemerkt, dass ich irgendwie, glaube ich, dieses Spiel so entspannt verfolgt habe, so ganz egal bei welchem Stand und was da jetzt so passiert ist, ja, wie vielleicht noch nie irgendwie in dieser Saison. Also ich hatte, glaube ich, echt so bestimmt die ganze Zeit gefühlt so einen 40er Ruhepuls. Hab da irgendwie so ganz entspannt irgendwie an meinem Tee genippt und ja, hab das dann alles mal so auf mich wirken lassen. Hab dann irgendwie ganz zufrieden zugeschaut, dass die Fortuna das dann mit 2-1 gewonnen hat. Aber ich habe danach dann jetzt auch nicht nochmal extra die Tabelle aufgerufen oder sowas.
Ich tatsächlich schon. Aber nur, um sie dann sofort wieder zuzumachen. Aber gut. Mit dem Darmstadt, unverdienten Darmstadt-Sieg in der Hinrunde begann ja auch die Siegesserie der Fortuna und es folgte ein verdienter Sieg gegen Karlsruhe. Ich glaube, es war das erste Spiel der Fortuna in der aktuellen Saison, wo man dachte, hui, die Fortuna kann ja tatsächlich mal die bessere Mannschaft in einer Partie sein. Wir werden nun auf die nächste Woche schauen. Samstag ist das Spiel, 13 Uhr, ne?
War das nicht da auch in Karlsruhe dann das erste Spiel, was man mehr als einem Tor Abstand gewonnen hat in der Saison?
Hat man ja nicht. Hat ja dann einen Elfmeter bekommen gegen sich. Kastenmeier saß ja noch auf der Tribüne.
Aber es war, glaube ich, der erste Sieg, bei dem man 2 Tore geschossen hat.
Ja, ich glaube,
das war Darmstadt. Ja, also
irgendwas
sind wir hier auch irgendwie nicht mehr ganz so sattelfest. Man merkt, dass die Saison so langsam ausfadet hier bei uns. Aber nichtsdestotrotz möchten wir auf jeden Fall der Fortuna dann an dieser Stelle auch mal auch nochmal zurufen, dass im nächsten Spiel auf jeden Fall höchste Konzentration gefragt ist. Es ist nämlich vielleicht, und das ist jetzt hier so ein bisschen meine etwas scherzhafte These, das wichtigste Spiel der restlichen Saison, quasi das 6-Punkte-Spiel des kleinen Mannes. Es geht nämlich gegen den KSC, die auf Platz 6 liegen und damit nur einen Punkt hinter der Fortuna.
Ja, das ist nämlich auch nicht, das ist tatsächlich das Punktespiel des kleinen Mannes, weil ich habe die ja auf Platz 5 getippt, die Fortuna. Das heißt, diese Punkte muss die Fortuna verteidigen.
Du meinst jetzt hier im
Tippspiel.
Alles klar. Darum ja, von daher, wenn das der Fortuna noch nicht gereicht hat an Motivation, dann möge sie sich doch zumindest beim Blick auf Jans Kicktipp-Position nochmal ganz besonders am Riemen reißen. Und ja, da gibt es schon auch die, den einen oder anderen Grund, der auch so ein bisschen dafür spricht. Denn ja, die Karlsruher selber sind nämlich gerade so ein bisschen dabei, ein kleines bisschen zu schwächeln. Also sie haben ja wirklich jetzt auch lange Zeit der Saison wirklich am oberen Limit ihrer Möglichkeiten gespielt. Und ja, wirkten immer so ein bisschen so, als ob sie vielleicht noch in den Aufstiegskampf sogar hätten eingreifen können. Aber da haben sie jetzt auch so ein bisschen den Kontakt verloren. Nur ein Sieg aus den letzten 6 Spielen haben sie jetzt, wie gesagt, auf Platz 6 mittlerweile gebracht. Ein Punkt hinter der Fortuna. Und dafür ist vor allen Dingen ausschlaggebend die unglaubliche Auswärtsstärke. Da ist man die zweitbeste Mannschaft der Liga. Einfach schon sehr, sehr häufig auswärts gewonnen. 8 Mal insgesamt. Da muss die Fortuna also auf jeden Fall auf der Hut sein. Und ja, was die Karlsruher halt meistens machen, ist, dass sie mehr oder weniger versuchen, den Gegner zu spiegeln, den so ein bisschen auf ihr Niveau runterzuziehen und dann über ihre Standardstärke und ja, wie so ungefähr alle Mannschaften durch starkes Umschalten zuzuschlagen. Natürlich haben sie auch vorne ihren großen, wuchtigen Zielspieler drin. Aber ja, dann ist irgendwie auch so ein bisschen die Frage, wie man die Sache halt angehen will. Wir müssen ja wahrscheinlich so ein bisschen davon ausgehen, hier ein bisschen an Moritz' These anschließend, dass Rösler ja quasi als einzige Möglichkeit, um taktisch nochmal umzustellen, nur die Möglichkeit hat, nochmal auf 4-4-2 umzustellen während des Spiels. Die Frage ist, ob Christian Eichner vom KSC das halt auch antizipiert oder nicht. Ich glaube, was ihm dabei relativ zu Pass kommt, ist, dass er quasi ohne groß umzustellen auch innerhalb des Spiels umstellen kann. Und zwar wird er vermutlich, je nachdem wie die Fortuna agiert, zwischen 4-4-3 und 4-2-3-1 hin und her wechseln. Vom 4-3-3 heißt es, dass dann halt jeweils einer der beiden Achter auf die 10 rückt und dann einer auf die 6. Ganz vorne drin der Zielspieler, das ist Philipp Hofmann, der beste Torschütze auch, der hat schon 10 Tore gemacht. der Wandspieler. Ich kann mir gut vorstellen, dass Danso halt wieder spielen wird bei der Fortuna, um sich dem mal anzunehmen. Hinten drin, der große Rückhalt ist Marius Gersbeck, spielt auch ja, eine ziemlich gute Saison, hat im letzten Spiel einen Elfer gehalten, auch wenn die Karlsruher das zu Hause gegen Osnabrück dann doch noch verloren haben. Die beiden Innenverteidiger sind genau wie auch die beiden Außenverteidiger auf jeden Fall auch Teilgrund dafür, dass die Karlsruher halt diese gute Saison spielen. Das ist bei den Innenverteidigern zum einen unser alter Bekannter Robin Bormuth und neben ihm die Entdeckung der Saison Christopher Kobalt, der halt während Bormuth eher so für den rustikalen Teil verantwortlich ist. Derjenige ist, der für den Aufbau sorgt und ein sehr, sehr starker Antizipationsverteidiger ist. Rechts Marco Tiede, auch der spielt eine überraschend starke Saison. Und auf links ist es eigentlich Philipp Heise. Der fällt allerdings weil er sich mit Corona angesteckt hat, aus und wird vermutlich von Kevin Wimmer ersetzt werden. Ich weiß nicht, ob dem noch dem einen oder anderen was sagt. Gelernter Innenverteidiger.
Großes Talent. Ja.
Ja, der ist damals vom ersten FC Köln zu Tottenham gewechselt und dann später nochmal von Tottenham für 20 Millionen Euro zu Stoke City. Jetzt allerdings nur noch Ersatzspieler beim KSC und ja, eigentlich gelernter Innenverteidiger, wird jetzt aber wahrscheinlich auf der Linksverteidigerposition aushelfen müssen. Das ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt, den man attackieren könnte, da ich mir gut vorstellen kann, dass Rösler wieder im selben 4-2-3-1 anfängt und dann zwischendurch wieder umstellt, würde das heißen, dass erst David Kownacki wahrscheinlich diese Position attackieren könnte und dann später nochmal ein frischer Felix Klaus von der Bank. Vielleicht wird aber auch Klaus direkt von der Bank starten. So oder so könnte es aber auf jeden Fall sein, dass die Fortuna da so ein kleines Mismatch bekommt. Dann auf der 6 der Kapitän Jerome Gondorf, unglaublich solider Spieler, wird unterstützt dann auf den beiden Achterpositionen von Marvin Wanicek und Kyongrok Choi. Und wie gesagt, wenn die Karlsruher sich dann entscheiden sollten, die Fortuna in einem 4-2-3-1 zu spiegeln, würde Wanicek neben Gondorf auf die Doppel-6 rücken, dann rückt Choi auf die 10. Die beiden Außenspieler, das sind jetzt die letzten beiden, die ich noch nicht genannt habe, sind einmal Simon Lorenz auf der linken offensiven Position und Benjamin Goller auf der rechten offensiven Position. Ja, auch gute Leute, aber eigentlich würde ich jetzt sagen, so im Liga-Vergleich keine Spieler, die jetzt Kutris und Zimmermann besonders Kopfschmerzen bereiten müssen. Ja, was denkt ihr? Wird die Fortuna jetzt wieder in dem gleichen System starten oder geht man direkt auf das altbewährte 4-4-2, weil man weiß, was man hat?
Also wenn man mich interessiert erst was anderes. Weißt du zufällig, ob dieser Christoph Kobalt bei der U23 von Österreich spielt und da Clara den Rang abgelaufen hat? Oder wie ist das?
Das kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Wenn man 4-2-3-1 spielt, fände ich es ja mal ganz interessant, dass man Kownacki vorne rein stellt und Klaus dann auf rechts kommen lässt. Vielleicht gibt das was und da ja Piotrowski auch relativ hoch steht in diesem System, ist es ja auch nicht so, dass dann Kownacki quasi ein statischer Spieler vorne ist und halt auch sich fallen lassen kann, so ein bisschen seine Stärken auch ausspielen kann. Vielleicht fehlt dann halt der finale Abschlussspieler im Strafraum in Rufen Hennings. Wer weiß das schon? Aber wenn 4-2-3-1, dann würde ich das doch gerne mal etwas anders gestaltet sehen als das Spiel am Sonntag.
Ja, vor allem, weil ich mir auch Klaus doch als auch einigermaßen gefährlichen und fähigen Abschlussspieler vorstelle, beziehungsweise dass ich irgendwie ein bisschen von ihm erwarte und vielleicht dann, wenn er in diesem Dreier-Mittelfeld doch dann vielleicht auch deutlich mehr in den Strafraum vordringt, als wenn er auf rechts außen die Linie entlang geht, oder?
Ja, ich bin dafür Klaus auf rechts außen.
Du bist aber für ein, was? 4-2-3-1? Ja. Oder für ein 4-4-2?
Piotrowski halt bleibt. Ich wollte ja nur Klaus und ich wollte, dass das Hennings raus, Kownacki
auf
den Sturm, genau. Und dann rechts Klaus.
Aber bei dem 4-2-3-1 sind ja meistens die Flügelstürmer nicht unbedingt klassische Außenlinienläufer, sondern ziehen vielleicht auch ein bisschen mehr in den Strafraum rein.
Ja.
Ja, es wäre auf jeden Fall, glaube ich, schon auch eine gute Idee, genau wie du sagst, halt auch gerade jemanden wie Felix Klaus mehr in Abschlusssituationen zu bringen. So, das ist, sollte er auf jeden Fall drin haben. Und das ist, glaube ich, auch in der Bundesliga jetzt nie jemand gewesen, der jetzt komplett torungefährlich war.
Ich wage die Prognose, dass Ruben Hennings beginnt.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist ein junges Talent, dem muss man auch die Spielpraxis geben.
Ja, apropos junges Talent, dem man so ein bisschen Spielpraxis geben kann. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass man ja zumindest dann in den letzten Minuten gegen Karlsruhe dann auch mal Lex Tiger Lobinger sehen wird. Der wurde jetzt ja schon das erste Mal mitgenommen gegen Darmstadt, aber hat dann letztendlich keine Einsatzminute bekommen. Aber ich glaube, so früher oder später, ich meine, wahrscheinlich die zumindest so lange wie Karaman ausfällt, die beiden nächsten Spiele, wird er ja mindestens noch im Kader stehen. Und ja, ich glaube, ihr stimmt mit mir überein, dass man den dann auf jeden Fall dann auch mal mit ein paar Minuten belohnen sollte, oder?
Ja, und damit, dass man ihn richtig schreibt. Hallo Sky.
Ja.
Sie haben ihn ja. Seinen Namen nämlich in der Aufstellung falsch geschrieben.
Ja, mit Sicherheit, es muss halt einfach zum Spielverlauf passen, ob man ihn bringt oder nicht.
Absolut.
Okay, ja, dann werden wir darüber auf jeden Fall nach dem nächsten Spiel mal wieder sprechen. Entweder Sonntag oder Montag, glaube ich, werden wir aufnehmen. Mehr oder weniger wie gewohnt. Und ja, leider, wenn ich jetzt hier gerade mal auf die Uhr schaue, werde ich jetzt hier, glaube ich, meinen Trainerkandidaten nicht mehr enthüllen, sondern das halt auch auf die nächste Aufnahme schieben. Ich kann so viel schon mal verraten, dass dieser Kandidat derzeit noch trainiert, und zwar in Deutschland, allerdings nicht in der Bundesliga.
Und derzeit schon, ja. Noch trainiert? Also, kann Moment, er trainiert, Fall, weil er ein Spieler ist, oder er trainiert, weil er ein Trainer ist?
Nee, er arbeitet als Trainer im deutschen Fußball, und ja, aber halt, also auch als Cheftrainer, aber eben nicht in der Bundesliga. Alles Weitere werde ich in der nächsten Woche hier enthüllen. Und ja, damit wünsche ich euch ein paar schöne Tage. Und,
alles klar.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.